Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Neurologie-Podcasts der DGN und der jungen Neurologen. Wir sind die Lara Kersebaum und Johannes Piel und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, herzlich willkommen. Diese Woche dürfen wir wieder eine Kieler Koryphäe begrüßen. Professor Dr. Ralf Baron, Leiter der Sektion Neurologische Schmerzforschung und Therapie. Mit seiner Arbeit über die pathophysiologischen Mechanismen und die Therapie neuropathischer Schmerzen gehört Professor Baron zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt.
Ja, neuropathischer Schmerz hat eine große Relevanz für den klinischen Alltag. Die meisten von euch werden sicherlich damit schon in Berührung gekommen sein. Etwa 5-10% der Bevölkerung klagen über neuropathische Schmerzen. Und dabei kommt die Relevanz unter anderem auch daher, dass ein großer Anteil davon angibt, nicht zufriedenstellend behandelt zu werden. Und 20% der Patienten in spezialisierten Schmerzkliniken haben sogar neuropathische Schmerzen, also ein wichtiger Anteil der Patienten.
Zu einem neuropathischen Schmerz kommt es infolge einer Läsion oder einer Erkrankung des somatosensorischen Systems. Aber warum sind neuropathische Schmerzen eine Herausforderung, sowohl für die klinische Praxis als auch für pharmakologische Studien? Wie begegnen wir dieser Herausforderung? Welche Diagnostik ist sinnvoll? Welchen Stellenwert hat die quantitative sensorische Testung? Und wie unterscheide ich zwischen neuropathischen Schmerzen und nicht-neuropathischen, zum Beispiel somatoformen Schmerzsyndromen? Das alles möchten wir heute mit Professor Baron besprechen. Am Ende erzählt uns unser Gast wie immer von einem denkwürdigen oder interessanten Fall und eine wichtige Take-Home-Message. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Kurz vorab, bevor wir zum Thema kommen, die Lara. Du arbeitest und forschst in seiner Forschungsgruppe, bist also bestens mit dem Thema vertraut. Wie kamst du dazu und was kannst du vielleicht Interessantes zu Professor Baron erzählen?
Ja, ich habe ihn in meinem PJ kennengelernt tatsächlich und war, muss ich ehrlich zugeben, total starstruck, weil er ja eine unheimliche Gabe dafür hat, die Begeisterung für sein Fach und sein Gebiet auszudrücken und einen anzustecken. Und dann habe ich mich bei ihm anstecken lassen und mich beworben und freue mich sehr, dass ich seit einigen Jahren bei ihm mitforschen darf.
Das klingt sehr vielversprechend und ich bin, wie auch unsere Hörerinnen und Hörer, sehr gespannt. Jetzt haben wir aber genug Smalltalk gehalten und möchten natürlich endlich was über neuropathische Schmerzen hören. Ein kleiner Hinweis, die Lacher und ich kennen Ralf sehr gut und sind mit ihm per Du und werden ihn daher im Podcast auch entsprechend ansprechen.
Ja, lieber Ralf, schön, dass du da bist. Und wir beginnen am besten mit einer Frage direkt aus dem klinischen Alltag. Immer wieder begegnen uns Patienten mit einem hohen Leidensdruck, deren neuropathische Schmerzkomponente schlicht nicht erkannt wurde. Und Finnerup und Kollegen entwickelten ja ein System, wonach der Schmerz als möglich, wahrscheinlich oder definitiv neuropathisch eingestuft werden kann. Und vielleicht können wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz einmal festhalten, was sind anamnestisch und klinisch typische Hinweise auf das Vorliegen neuropathischer Schmerzen und wo sollten wir hellhörig werden im klinischen Alltag?
Ja, erstmal von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Neuropathischer Schmerz ist ja nach der Definition ein Schmerz, der entsteht nach einer Läsion, also einer Verletzung des somatosensorischen Systems. Das heißt, um hellhörig zu werden, um neuropathischen Schmerz zu diagnostizieren, sollte irgendwo eine Nervenläsion vorhanden sein, die man auch nachweisen sollte. Und dann gibt es eben ganz typische Symptome für den neuropathischen Schmerz, die uns die Patienten schildern. Zum Beispiel das Brennen, das Elektrisierende des Schmerzes oder auch die Berührungsempfindlichkeit, die Allodynie auf der Haut. Wenn sowas dort ist, sollten wir sicherlich hellhörig werden und an den neuropathischen Schmerz denken.
Ja, vielen Dank. Du bist auch schon so ein bisschen auf meine nächste Frage eingegangen. Ich würde gerne ein paar Fragen zu dem stellen, was die meisten, glaube ich, im Alltag beschäftigt. Wie gelingt eine Differenzierung zwischen neuropathischen Schmerzen und einer somatoformen Schmerzstörung, die ja auch gelegentlich bei somatischer Grunderkrankung noch obendrauf kommt? Geht dieses rein anamnestisch und klinisch hervor? Da hattest du ja schon ein paar Symptome benannt. Oder benötige ich dann elektrophysiologische Methoden? Und wenn ja, welche wären das?
Also hier, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, die Symptome zu benutzen. Gerade bei den somatoformen Schmerzstörungen gibt es manchmal auch das Brennen als Schmerzqualität zum Beispiel. Insofern können differentialdiagnostische Probleme auftauchen. Hier wäre es dann noch wichtiger, den Nachweis der Läsion der Nerven zu führen, der Läsion des somatosensorischen Systems. Das kann man mit elektrophysiologischen Methoden machen, das kann man auch mit sensorischen Testmethoden machen, mit Hautbiopsien, die ja die dünnen Nervenfasern in der Haut nachweisen können. All das ist möglich. Aber ich glaube, zusätzlich ist es extrem wichtig, dass man ein Kriterium, der auch in der Klassifikation, die wir schon besprochen haben, genannt ist, gerade bei somatoformen Störungen sich anguckt. Der Schmerz muss in einem Nervengebiet vorhanden sein, was neuroanatomisch plausibel ist, also ein Innervationsgebiet eines Nervens. Und das ist eben häufig bei somatoformen Störungen nicht der Fall.
Kannst du ein bisschen die Methoden erzählen oder von den Methoden erzählen, die verwendet werden? Du hattest ja elektrophysiologische Methoden angesprochen, zum Beispiel oder sensorische Testungen, sprich vielleicht auch über die quantitative sensorische Testung.
Mhm. Also mithilfe der quantitativ-sensorischen Testung werden ja verschiedene Stimuli auf die Haut appliziert, Wärme, Kälte, aber auch mechanische Stimuli. Und der Patient muss dann eben fühlen, wann er bestimmte Schwellen dieser Stimuli bemerkt. Und daraus kann man dann ein somatosensorisches Profil erstellen, was Hinweise auf die Funktion aller sensorischen Modalitäten, die wir haben, gibt. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber eine physikalische Methode, die eben das Mitmachen der Patienten erfordert. Es gibt auch ein paar objektive Dinge, einige hatte ich ja schon gesagt, also die Hautbiopsie, bei der man die Zahl der Nervenfasern, der Schmerzfasern in der Haut zählen kann, oder auch evozierte Potenziale, mit denen man die Schmerzbahn, die nozizeptiven Bahnsysteme in der Peripherie und zentral messen kann.
Hast du da eine Abfolge, in welcher Reihenfolge du die Diagnostik machen würdest? Oder kann es sein, dass du bei dem einen Patienten mit der gewöhnlichen Elektrophysiologie anfängst, bei dem anderen vielleicht direkt zur Hautbiopsie oder bei einem wieder anderen Patienten zunächst die quantitative sensorische Testung durchführen würdest?
Ich würde erstmal nicht invasive Verfahren nehmen und dazu gehört eben die quantitative sensorische Testung, wie auch die evozierten Potenziale. Erst dann würde ich zur Hautbiopsie gehen, obwohl wir wissen, dass die Hautbiopsie ein bisschen sensitiver ist in der Diagnostik.
Und eine letzte Frage vielleicht, schließen negative QST oder neurophysiologische Verfahren eine Small-Fiber-Neuropathie aus? Wir wissen ja, dass die gewöhnliche Neurographie nicht unbedingt die Small-Fiber-Neuropathie ausschließt. Oder wie kann ich mich dem nähern?
Gut, wie du schon gesagt hast, bei der Small-Fiber-Neuropathie sind ja die dünnen Fasern entscheidend betroffen, hauptsächlich oder überwiegend. So dass es sein kann, dass man mit den konventionellen elektrophysiologischen Verfahren, die Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, die ja nur die dicken Fasern analysieren, das eben nicht analysieren und nachweisen kann. Dann sollte man die sensorische Testung machen oder eine Hautbiopsie. Ich glaube aber, dass es auch Fälle gibt, wo die sensorische Testung normal Befunde gibt, weil die Sensitivität eben nicht 100% ist. Und trotzdem könnte eine Small-Fiber-Neuropathie vorliegen. Trotzdem sind wir relativ auf der sicheren Seite mit pathologischen Befunden bei diesen Tests.
Okay, ich fasse jetzt einmal kurz zusammen. Wenn wir über neuropathische Schmerzen reden und über die Diagnostik, dann haben wir zum einen klinisch typische Zeichen wie positiv und negativ Symptome, also wie Brennen oder Hypästhesie. Dann steht uns die quantitativ-sensorische Testung zur Verfügung, um die A-Delta- und C-Fasern zu untersuchen. Wir müssen dabei aber festhalten, dass es sich dabei um ein psychophysiologisches, eine psychophysiologische Methode handelt, die dann aber auch abhängig davon ist, wie die subjektiven Angaben der Patienten sind und ob es eine Sprachbarriere gibt. Und dann gibt es auch Fragebögen, die man nutzen kann. Und Ralf, du erwähntest, die Methoden, die objektivierbare Befunde erzeugen können, zum Beispiel ein MRT, Biopsien oder evozierte Potenziale. Und dabei müssen wir immer uns vor Augen führen, dass die Läsion in einem anatomisch plausiblen Areal sein muss. Und sagen wir, wir haben jetzt die Diagnostik weiter abgeschlossen und sind der Meinung, dass wir ziemlich sicher einen neuropathischen Schmerz haben, dann müssen wir ja auch über die Therapie sprechen. Und laut der aktuellen Leitlinie werden pharmakologisch als Erstlinientherapie ja Antikonvulsiva mit Wirkung auf neuronale Calciumkanäle empfohlen, zum Beispiel Pregabalin, tri- und tetrazyklische Antidepressiva und selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Und jetzt ist es aber so, dass bis zu 50% der Patienten mit neuropathischen Schmerzen gar nicht auf die Erstlinientherapie ansprechen. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, die gängige Hypothese zurzeit ist, dass der neuropathische Schmerz eben nicht bedingt ist durch einen einzigen pathophysiologischen Mechanismus, sondern dass es viele, viele verschiedene Mechanismen gibt, die dann münden in das Phänomen neuropathischer Schmerz, was der Patient fühlt. Und demnach, weil eben einige Medikamente nur gegen ganz spezifische Mechanismen wirken, du hattest ja schon einige genannt, Calciumkanäle, Natriumkanäle und so weiter, kann es sehr gut sein bei der Vielfalt der Mechanismen, dass wir eben nicht alles abdecken und deshalb nicht alle Patienten adäquat behandeln können.
Also neuropathischer Schmerz ist nicht gleich neuropathischer Schmerz.
Sehr gut, ja. Gut ausgedrückt, ja.
Macht es dann Sinn, dass man einen Substanzklassenwechsel durchführt, wenn die erste Therapie nicht hilft? Sprich, also es keinen Sinn macht, von Gabapentin auf Pregabalin zu wechseln, sondern eher dann von Gabapentin auf Duloxetin zu wechseln. Und wenn das Sinn macht, in welcher Reihenfolge näherst du dich dem und hast du da ein Schema, das du einem an die Hand geben kannst?
Also erstmal, das macht Sinn, dass man einen Substanzwechsel macht, also einen Klassenwechsel. Es macht keinen Sinn, innerhalb einer Klasse zu wechseln, genauso wie du es gesagt hast. Das heißt, an deinem Beispiel, ein Wechsel von Pregabalin oder Gabapentin zu Duloxetin macht Sinn. Die andere Frage, wie würde ich anfangen? Also das würde man heutzutage, weil man eben noch nicht ganz klar weiß, welche Substanz bei welchem Patienten am besten wirkt, würde ich das abhängig machen von Komorbiditäten, die vorliegen. Wenn jetzt ein Patient mit neuropathischen Schmerzen sehr an einer Depression leidet, dann würde sich zum Beispiel ein Therapiebeginn mit dem Duloxetin anbieten. Ansonsten würde ich wahrscheinlich eher ein Gabapentinoid nehmen, also Gabapentin oder Pregabalin. Wir müssen auch noch an Kombinationen denken. Das machen wir sehr häufig schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Therapie. Wenn man nämlich meint, man kommt vielleicht mit einer Substanz nicht gut zurecht, kann man Kombinationen aus verschiedenen Klassen durchaus in Erwägung ziehen.
Jetzt möchten wir ein bisschen mal weg von Diagnostik und Therapie auf die Pathophysiologie zu sprechen kommen und nehmen als Beispiel einfach mal den Herpes Zoster, den wir ja häufig in der Klinik als Neurologen begegnen, und die postherpetische Neuralgie. Wie ist es möglich, dass ein Patient pathophysiologisch auch nach dem ausgeheilten Exanthem noch Schmerzen verspürt?
Ja, das ist in der Tat für viele Patienten sehr verwirrend. Man sieht nichts mehr, an der Haut ist alles abgeheilt und trotzdem sind die Schmerzen noch da und zum Teil sehr heftige. Das liegt daran, dass es bei der Zosterinfektion zu degenerativen Veränderungen der Nervenfasern gekommen ist, also zum Teil im Hinterwurzelgang, im Spinalganglion, im Nerven selbst, aber auch im Hinterhorn des Rückenmarks. Und dass durch diese degenerativen Veränderungen plastische Veränderungen der synaptischen Strukturen im Hinterhorn zustande kommen, die dann auch langfristig den Schmerz unterhalten können.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel der postherpetischen Neuralgie. Wie können wir diese pathophysiologischen Mechanismen klinisch untersuchen? Da hatten wir ja schon ein bisschen über Zusatzsymptome, also Plussymptome und auch Verlust von Sensibilität gesprochen.
Das ist richtig. Ich glaube, zurzeit ist die beste Methode, in die Mechanismen unserer Patienten hineingucken zu können, die genaue Analyse des sensorischen Profils. Also sowohl die Symptome wie Brennen oder Attacken sind mit ganz charakteristischen pathophysiologischen Mechanismen vergesellschaftet, wie auch sensorische Zeichen, also eine Hyperalgesie oder eine Allodynie. Auch die kann man nutzen, um pathophysiologische Mechanismen herauszubekommen.
Jetzt hast du schon das somatosensorische Profil angesprochen. Wie kann ich das erstellen und wie interpretiere ich das?
Man kann das Profil einerseits mit der quantitativ-sensorischen Testung, die wir ja schon besprochen haben, erstellen, wo man eben für viele verschiedene Modalitäten der Sensorik sowohl schmerzhaft wie auch nicht schmerzhaft bestimmte Stimuli appliziert und guckt, wie diese Stimuli wahrgenommen werden. Und daraus kann man ein Profil erstellen. Wichtig ist aber auch genau auf die Symptome, wie schon erwähnt, Brennen, einschießende Komponenten des Schmerzes zu achten. All das zusammen bildet ein sensorisches Profil.
Ja, Ralf, nun kommen ja leider nicht alle unsere Kolleginnen und Kollegen in den Luxus und in den Vorteil, an einem Zentrum zu arbeiten, wo eine QST-Expertise besteht. Kannst du denn irgendwas benennen oder eine einfache Möglichkeit, mit der es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gelingt, praktisch an der Bettkante, du merkst vielleicht, worauf ich anspiele, eine schnelle Untersuchung durchzuführen, die uns vielleicht inhaltlich eine ähnlich hochwertige Aussage erlaubt, was die Profile angeht?
Wir sind, um diese Profile zu erstellen, auch einige Bettsides, Bettkantentests entwickelt worden, die sich ganz eng an den apparativen QST-Untersuchungen orientieren, die man in kürzester Zeit mit einfachen Mitteln durchführen kann. Und insofern kann man auch mit diesen Untersuchungen wahrscheinlich in der Zukunft die Mechanismen unserer Patienten finden und vielleicht auch eine adäquate Therapie dann schneidern für den einzelnen Patienten.
Ja, also an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt dran. Es gibt einige Paper, die schon publiziert sind dazu und Johannes und ich werden sie euch auch in den Shownotes verlinken.
Was unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bestimmt interessiert, sind auch Red Flags für eine Überweisung an ein schmerzmedizinisches Zentrum. Sprich, wenn so eine Expertise in QST-Testung etc. noch nicht existiert in den kleinen Kliniken oder bei den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, wann sollten diese an ein großes Zentrum mit der Expertise überwiesen werden?
Also ich denke, es ist ganz klar, dass natürlich niedergelassene Kollegen anfangen können zu therapieren und auch die Diagnose stellen können. Sie haben aber eine gewisse Hilfestellung. Es gibt es gibt Fragebögen, die entwickelt worden sind, die genau abzielen auf die charakteristischen Symptome neuropathischer Schmerzen. Einer dieser Fragebögen ist zum Beispiel der Pain-Detect-Fragebogen, der genau diese Symptome analysiert. Der ist schnell gemacht, der ist durch die Patienten ausgefüllt. Und dann hat man schon einen Hinweis, geht das in Richtung neuropathischer Schmerz. Das ist wichtig, das würde ich empfehlen, für die Niedergelassenen das zu tun. Und wenn das dann der Fall ist und man hat die Diagnose gestellt, dann sollte ein niedergelassener Kollege durchaus mit einer Erstlinientherapie nach den Leitlinien beginnen. Ja, auch das ist machbar. Ich glaube aber dann, wenn das nicht hilft und es geht um Kombination und komplexere Fälle, dann wäre eine Überweisung sinnvoll.
Was ist so der zu erwartende Nutzen, wenn ich jetzt eine First-Line-Therapie oder später auch eine Kombinationstherapie durchführe? Wie viel Prozent kriege ich dadurch schmerzfrei oder um wie viel Prozent, wenn es sich quantifizieren lässt, lässt sich der Schmerz dadurch reduzieren?
Gut, da können wir natürlich nur über Mittelwerte reden. Das ist das Problem, dass es natürlich einige Patienten gibt, die hervorragend ansprechen und andere gar nicht. Aber wir wissen, dass im Mittel eine 30-prozentige Schmerzlinderung für unsere Patienten auch klinisch relevant ist. Und das ist auch durchaus ein realistisches Ziel, was wir erreichen können.
Das ist ja auch immer ganz wichtig, den Patientinnen und Patienten bei Therapiebeginn mitzuteilen, was man als realistisches Ziel erreichen oder erwarten kann, dass keine falschen Erwartungen geweckt werden.
Mhm. Ja, da sprichst du was Wichtiges an, Johannes. Dabei ist vor allem auch wichtig, dass wir unseren Patientinnen und Patienten sagen, dass es nicht immer nur um die Schmerzintensität geht, dass wir darauf schauen, wie diese sich verändert hat, sondern dass es auch andere Punkte gibt, die wir erfassen, wie Lebensqualität beispielsweise oder Schlaf oder wie sie sich grundsätzlich emotional so fühlen. Auch diese Domänen können sich unter der analgetischen Therapie verändern und auch verbessern. Das heißt, nicht nur fragen, wie ist die Schmerzintensität?
Genau, vielleicht ergänzend dazu noch eine Frage. Was sind deiner Meinung nach aktuell die Hürden, die eine erfolgreiche analgetische Behandlung von Patientinnen und Patienten mit neuropathischen Schmerzen behindern?
Ja, ich glaube, die Hürde ist das, was wir vorhin ansprachen, die Mechanismenvielfalt bei unseren Patienten. Man weiß eben nie ganz genau, welcher Mechanismus steht im Vordergrund, welches Medikament wirkt. Das kann man im Moment leider nur durch Austesten dann herausbekommen. Ich glaube auch, wenn wir an die Situation bei Studien denken, wir haben sehr viele negative Ergebnisse in Studien gesehen in den letzten Jahren mit wirklich vielversprechenden Medikamenten. Und das liegt auch an dieser Mechanismenvielfalt unserer Patienten, weil man nämlich nur die Durchschnittswerte in Studien sich anguckt. Und es gibt immer einige Patienten, Untergruppen, die sehr gut ansprechen. Ich glaube, hier müssen wir es schaffen, in der Zukunft diese Untergruppen zu definieren und die richtigen Medikamente für diese Untergruppen zu finden. Dann haben wir auch mehr Erfolg in der Zukunft.
Ralf, jetzt hast du eigentlich eine Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte, und zwar, was künftige pharmakologische Studien berücksichtigen können im Kontext zu Analgetikern. Das heißt ja häufig, dass sich in der Domäne der Schmerzmedizin therapeutisch an Wirkstoffen nicht mehr so viel tut. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssten ja diese Mechanismen in Zukunft bei Studien berücksichtigt werden, um diese Bench-to-Bedside-Translation auch realisieren zu können.
Ja, das ist absolut richtig. Also die Subgruppierung auf der Basis von pathophysiologischen Mechanismen ist, glaube ich, das Entscheidende, ne, zum Erfolg. Aber da würde ich auch noch mal das aufnehmen, was du gesagt hast, dass wir vielleicht müssen uns über Endpunkte in klinischen Studien Gedanken machen. Und nicht nur in klinischen Studien, sondern auch in der täglichen Praxis Gedanken machen müssen. Wir gucken immer auf die Schmerzintensität, aber vielleicht ist für einige Patienten Funktionalität, Lebensqualität und andere Aspekte viel wichtiger. Wenn wir da vielleicht die Endpunkte ein bisschen anders definieren, sehen wir vielleicht auch bessere Ergebnisse in der Studienlandschaft in der Zukunft.
Ja, vielen Dank. Wie immer möchten wir den Podcast mit einem kleinen Fall und einer Take-Home-Message unseres Gastes beenden. Wir freuen uns sehr, dass auch Professor Baron uns in dieser Folge einen Fall mitgebracht hat. Lieber Ralf, vielen Dank nochmal, dass du heute unser Gast warst und uns einen Einblick in die Pathomechanismen der neuropathischen Schmerzen, ihre Diagnostik und ihre Therapie gegeben hast.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, und jetzt sind wir gespannt auf deinen Fall und geben das Mikrofon ab und an unsere Zuhörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, dann bleibt mir natürlich auch vielen Dank zu sagen und einen Fall zu besprechen. Und ich habe mir überlegt, was mag vielleicht für das am besten zusammenfassen, was wir in der Zeit vorher diskutiert haben. Und zwar ein Fall, ein Patient, der hatte eine Wirbelsäulenverletzung durch ein Trauma und hatte dadurch eine Läsion, also eine Nervenverletzung an beiden Spinalnerven in der Höhe des Traumas. Es war so eine klassische Läsion, und die war vergesellschaftet mit einem neuropathischen Schmerz, gürtelförmig auf beiden Seiten, weil es eine beidseitige Verletzung war. Also ein neuropathischer Schmerz nach der Definition. Und die Schmerzintensität war auch sehr, sehr ähnlich, auf nahezu identisch auf beiden Seiten. Und den haben wir dann mit dem Pregabalin behandelt, weil das unsere erste Wahl war in diesem Fall. Und nach 2-3 Wochen kam der Patient zurück und sagte: Wissen Sie, das Pregabalin ist eine super Sache, aber das wirkt nur auf einer Seite. Und dann hat uns das stutzig gemacht, und wir haben ein somatosensorisches Profil erstellt von beiden Seiten und haben klare Unterschiede auf der rechten und der linken Seite gefunden. Nämlich auf der Seite, wo das Pregabalin so gut gewirkt hat, waren viel mehr hyperalgetische Phänomene zu finden, als auf der anderen Seite, wo viel Defizite waren, also eine Degeneration von Nervenfasern. Und für mich war das so intuitiv, dieser Fall, dass man sogar in einem Patienten mit ganz ähnlichen Verletzungen verschiedene Mechanismen sieht und ein verschiedenes Ansprechen der Therapeutika. Dass das auch meine Take-Home-Message ist. Und da nehme ich die Laras Worte auf und sage, neuropathischer Schmerz ist nicht gleich neuropathischer Schmerz. Häufig muss man eben unterschiedliche Therapieansätze finden. Und damit vielen, vielen Dank.